Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Am Ende zählen Wählerstimmen, am Ende zählen auf Parteitagen, wer hat wie viel Prozent der Delegierten bekommen. Und das ist, wie auch immer man es schafft, das ist am Ende das Ergebnis.
Der Politiker als Mensch zählt nicht viel.
Der weiß ja gar nicht, was er will, vollkommen unklarer Kurs, widerspricht sich selbst, hat vor 3 Jahren was anderes gesagt, wie kann er denn jetzt und so. Das sind alles Faktoren, die das Ganze nicht begünstigen.
Fortschritt bedeutet, eine Fehler- und eine Lernkultur zu haben. Und das ist vielleicht in diesen Zeiten ganz besonders wichtig.
Wenn es von oben anders vorgelebt wird, dann verändert das auch das Verhalten auf den nächsten Ebenen.
Ich sehe vorsichtige Ansätze von Veränderung und hoffe, dass sie sich einfach noch verstärken.
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
Ja, und heute wollen wir ganz ohne Umschweife direkt in das Thema eintauchen. Ein Thema, das uns eigentlich immer wieder beschäftigt hat. Wir haben das ja schon häufig gesagt. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs und dieser disruptiven Veränderung. Der Ökonom Nouriel Roubini hat das so schön Megathreats genannt.
Ja, er hat sich damit ja den Namen Dr. Doom verdient. Man kennt ihn auch unter dem Namen, weil er sagt eben, wir leben in Zeiten von so tiefem Umbruch und es geht eben um Themen wie geopolitische Instabilität, technischer Wandel und KI, soziale Ungleichheit und Polarisierung, Klimawandel. Also es ist einfach viel Unruhe und Unsicherheit im ganzen System.
Ja, wir kennen das ja alle. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Wir leben in ja vielleicht so Zeiten der Unsicherheit wie nie zuvor und wir haben keine Patentrezepte mehr. Und um in diesen schwierigen Zeiten zu überleben, ist ja dann eines ganz besonders entscheidend, nämlich offen und lernbereit zu sein. Also auch aus Fehlern zu lernen.
Ja, also Fortschritt bedeutet, eine Fehler- und eine Lernkultur zu haben. Und das ist vielleicht in diesen Zeiten ganz besonders wichtig.
Ja, wir haben uns heute ein wirklich spannendes Thema wieder ausgesucht. Es geht um die Fehlbaren in Politik und Unternehmen. Also die Frage, wie gehen eigentlich Politiker und Topmanager in Unternehmen mit Fehlern um? Sind sie eigentlich wirklich lernbereit und offen? Das wäre ja eigentlich entscheidend, um nach vorne zu kommen. Und dabei geht es uns aber natürlich nicht darum, jetzt Äpfel mit Birnen zu vergleichen, also Politiker mit Topmanagern in Unternehmen. Das würde nicht so ganz passen. Aber vielleicht können sie ja voneinander lernen oder zumindest sich ein bisschen besser verstehen.
Und für dieses Thema freuen wir uns ganz besonders, dass Dr. Helene Bubrowski heute bei uns ist, um tiefer in dieses Thema einzusteigen. Viele von Ihnen kennen Helene Bubrowski als sehr versierte Kennerin der Politik und vor allen Dingen auch der Politiker. Sie ist promovierte Juristin, Journalistin und war bis Ende 2023 Politikkorrespondentin der FAZ im Berliner Hauptstadtbüro. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist sie stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Und man kann in einem Wort vielleicht sagen, Helene steht für Journalismus mit Tiefgang.
Und dazu hat sie noch 2023 ein hochspannendes Buch geschrieben über Politiker und ihre Lernbereitschaft. Das haben wir uns sofort sozusagen einverleibt genau. Und freuen uns umso mehr, dass wir sie heute begrüßen dürfen. Der Titel heißt Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Sie ruft darin zu einer neuen Fehlerkultur in der Politik auf. Auch, und das ist ganz besonders schön, um der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Also eine perfekte Basis, um einen Dialog zu führen über den Umgang mit Fehlern in der Politik und in Unternehmen.
Und damit begrüßen wir ganz herzlich unseren Gast, Helene Bubrowski. Hallo Helene.
Hallo ihr beiden, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Hallo Helene. Wir freuen uns auch. Und Helene, du bist ja eigentlich ständig bei mir, das weißt du gar nicht. Aber jeden Morgen, das ist so, jeden Morgen höre ich tatsächlich den Table Today Podcast, den Podcast von Table Media, den du zusammen mit Michael Bröcker und jeweils einem geladenen Gast machst. Das ist so der, ich nenne das jetzt mal Optimismus-Podcast mit Tiefgang. Und es bereitet mir jeden Morgen einen guten Tag.
Ach Gott, herzlichen Dank. Das ist wirklich total nett und ist ja genau das, was wir versuchen zu sein, nämlich auch mal einen freundlichen Blick auf das zu werfen. Also es das heißt ja nicht unkritisch, aber dass man nicht, mir geht ja diese Schlechtrednerei in diesem Land wahnsinnig auf die Nerven. Und
Ja.
Ich finde, da können wir Deutschen irgendwie manchmal uns auch einen anderen Blick mal zutrauen.
Ja, das finde ich gut. Das ist einfach anstrengend, ne?
Ja, das stimmt. Das ist ja eine der deutschen Kardinaltugenden, klagen ohne zu leiden, sagt man.
Ja, so ist es.
Und man kann sich da so reinreden ins Loch. Das muss ja nun auch nicht sein.
So ist es.
Erstmal eine Frage, Helene, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, nämlich die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast? Also was hat dich eigentlich getrieben, über Politiker und ihren Umgang mit Fehlern zu schreiben? Gab es da irgendwie eine Situation oder irgendwie ein Ereignis, wo du gesagt hast, das muss ein Buch werden?
Dass es direkt ein Buch wird, das wusste ich am Anfang noch nicht, aber dass das ein Thema ist, ist mir das erste Mal so richtig deutlich aufgefallen in einer Talkshow, in der ich saß, neben Andreas Scheuer, der damals noch Verkehrsminister war und da war kurz davor die Maut, die er ja durchgesetzt hatte in der alten Bundesregierung, war vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert und es war schon klar, dass der Steuerzahler sehr viel Geld wird auf den Tisch legen müssen als Schadensersatz für die Mautbetreiber. Und er saß in dieser Sendung und hat auf die Frage hin, ob er irgendeinen Fehler gemacht haben könnte, einfach schlicht und weg gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe alles richtig gemacht und ich würde das alles genauso nochmal machen. Und ich erinnere mich dann, dass ich dieses Störgefühl hatte und dachte, es wäre so einfach, jetzt in dieser Situation mal zu sagen, ja, ich verstehe jeden, der sich ärgert. So einfach so, das ist noch nicht mal unbedingt ein Ausweis von Fehlerkultur, sondern einfach, um so ein bisschen diesen Sturm abzufangen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, warum nutzen Sie nicht mal die Gelegenheit, das jetzt zu sagen? Und dann hat er gesagt, weil ich alles richtig gemacht habe.
Also er hat es wirklich geglaubt.
Ja, oder das ist ja manchmal auch so eine Autosuggestion, dass man sich das selber so oft einredet, bis man es glaubt. Oder häufig sind es auch die Berater, die sagen, keinen Zentimeter zurück. Oder die Anwälte, die sagen, wir sind in einem Rechtsstreit. Jedenfalls dachte ich, warum ist das eigentlich so schwer? Das fällt uns im Privaten ja oft schon schwer genug, aber warum fällt es Politikern eigentlich noch so viel schwerer? Und wenn man dann einmal anfängt, darüber nachzudenken und zu schauen, was für Politiker wie auf ihre Fehler reagieren, damit umgehen, dann merkt man auf einmal, was für ein Riesenthema und wie interessant.
Ja.
Ja, du hast das gut auf den Punkt gebracht, dass sie nicht über die Fehler stolpern, wir sind ja nun alle auch nur Menschen, sondern über den schlechten Umgang damit, sich so wie so in einem Hochglanzprospekt darzustellen.
Genau, das ist ja auch so eine alte Weisheit, it's the cover-up, ja, dass dir am Ende wirklich das Genick bricht und nicht, dass Politiker Fehler machen, ist natürlich oft trotzdem ärgerlich und kostet viel Geld und führt zu Verunsicherung und so weiter, aber ist ja am Ende in vielen Fällen dann doch auch nachvollziehbar. Das sind Menschen, die unter hohem Zeitdruck viele Entscheidungen treffen, häufig auf unsicherer Tatsachengrundlage und wenn man das gut erklärt, dann ist auch vieles, glaube ich, vermittelbar.
Ja.
Ja. Aber wenn man halt immer irgendwie alles abstreitet und so tut, als hätte man alles richtig gemacht, dann leidet natürlich am Ende vor allem die Glaubwürdigkeit.
Mhm. Du hast das gerade so schön gesagt, Politiker müssen unter hohem Zeitdruck viele Entscheidungen und dann auch unter Unsicherheit, also unvollständiger Information treffen. Das trifft ja genau auch auf Top-Manager zu, mit denen wir ja sozusagen seit 25 Jahren intensiv arbeiten. Deswegen lass uns mal schauen, ich habe mir so zwei Themenfelder überlegt, in die wir mal eintauchen könnten gemeinsam, um so ein bisschen das Thema auszuloten. Das erste Themenfeld sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Top-Management von Politik und Unternehmen, die den ja etwas schwierigen Umgang mit Fehlern erklären. Warum ist das eigentlich so, was du da auch erlebt hast, ganz hautnah? Und das zweite Feld wäre die Frage, was ist für uns drei jetzt eigentlich Fehlerkultur? Was braucht es für eine gute Fehlerkultur? Und was wären entscheidende erste Schritte dorthin? Das wären für mich die zwei Felder. Und ich weiß nicht, Helene, ob du das weißt, aber ich bin so ein bisschen zwanghaft. Ich brauche immer drei Unterbereiche.
Unsere Hörer kennen das.
Jeder hat so eine Neurose.
Und ich auch.
Brauche immer drei. Also zu jedem dieser zwei Blöcke gibt es natürlich auch hier. Logisch kann es nur drei geben. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ja, der erste Block, das sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Top-Management von Politik und Unternehmen. Und auf den ersten Blick gibt es ja viele Ähnlichkeiten, aber die Frage ist, hält das eigentlich noch auf den zweiten Blick? Deswegen würde ich gern in das erste Feld eintauchen, zu den Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Den Manager in Politik und Unternehmen, das sind ja nun auch keine Übermenschen. Oder wie ist das in der Politik?
Ja, am Ende sind Menschen Menschen und manche haben, sagen wir mal, ein Talent für die Bühne, für die Öffentlichkeit, und das ist sicherlich eine der wichtigsten Voraussetzungen auch. In der Politik sicher noch mehr als im Top-Management, aber auch da muss man ja sich der Öffentlichkeit zeigen, und wer schüchtern und scheu ist, ist nicht geeignet. Also die Rahmenbedingungen sind sicherlich unterschiedlich, weil der Politiker eben noch stärker im öffentlichen Fokus steht, weil die Politik eben eine öffentliche Angelegenheit ist, die ständig beobachtet wird. Und da ist natürlich im Unternehmen gibt es schon auch wahrscheinlich weniger als früher, ja, durch die Compliance-Regeln und so weiter ist da auch alles transparenter geworden, aber da gibt es natürlich trotzdem noch Bereiche, in denen nicht jeder sofort reinschauen kann. Also ein Unterschied, aber so vom Typus ist es sicherlich eine gewisse Vergleichbarkeit und auch eine Art Entwicklung, die ich in beiden Bereichen sehe, dass nämlich der frühere sozusagen Archetypus des Politikers oder auch des Unternehmers waren so Patriarchen, die oben standen, die gesagt haben, wo es lang geht, die sich selbst nicht in Frage gestellt haben, die natürlich per Definition keine Fehler gemacht haben und die vollkommen unhinterfragt waren. Also jetzt in der Politik denke ich an Franz Josef Strauß, so als Role Model, der Titan der Politik, so, ja. Und das hat sich natürlich verändert, auch im Zuge der gesellschaftlichen Veränderung, der Liberalisierung. Das ist halt heute, gibt es mehr eine Neigung so zum gebrochenen Helden, ja, also das ist dann vielleicht so das neue Bild. Ich wollte gerade sagen, Habeck, ja, der auch mal so öffentlich bei sich beim Nachdenken zugucken lässt, der auch dann mal zweifelt und so, das kommt besser an, und also das sieht man natürlich auch in der Unternehmenswelt, es gibt ein stärkeres Bedürfnis nach Feedback-Kultur, nach Transparenz, nach gemeinsamen Entscheidungen treffen, auch Unternehmenschefs, die auch mal Zweifel aufkommen lassen, Fragen stellen, diskursiv sind und nicht dieses Top-Down-Modell. Das ist weder als Arbeitgeber ist das besonders beliebt, noch in der öffentlichen Wirkung.
Ja, du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass, ich sag mal, die Zeit der Helden ist vorbei eigentlich, ne? Also dieses Bild des allwissenden, perfekten Politikers, wie gesagt, Role Model Strauß, ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß.
Ja, es ist nicht mehr zeitgemäß, weil es eben eine gesellschaftliche Veränderung gibt. Es gibt ja auch nicht mehr den Pater Familias, der alleine am Küchentisch entscheidet, was passiert, sondern auch Familien haben sich verändert, mehr Gleichberechtigung. Sogar Kinder sollen heute in der einen oder anderen Familie mitreden dürfen.
Also, aber nicht bei dir, ne?
So weit kommt es noch.
Ja, genau. Wo so sind wir denn noch hier?
Ja, genau. Aber nein, das ist natürlich insgesamt eine Veränderung. Und ich habe so gedacht, wenn man auf einer Party, auf der man ist, und trifft jemand, der sich als allwissend inszeniert und als unfehlbar und der einem die Welt erklärt, das findet man mittlerweile relativ unangenehm. Und dann denke ich, wer so jemanden nicht in seinem eigenen Wohnzimmer haben will, der wird ihn wahrscheinlich auch in der Wahlkabine nicht wählen oder als Chef nicht toll finden. Ja, also es ist eben, man ist nicht mehr so geneigt, Welterklärern gerne zuzuhören, ist meine These. Also mir geht es jedenfalls so.
Ja, absolut.
Aber es ist ja eigentlich gemein. Ne? Wir erwarten sozusagen, wie du es ja auch geschrieben hast, den echten Menschen, ja, also der auch anders redet wie ein Robert Habeck. Und gleichzeitig legen wir aber höchste Maßstäbe an ihn an. Also er soll klare Antworten haben, möglichst keine Fehler machen. Wenn das dann passiert, dann wird er unerbittlich kritisiert. Also das ist schon ein bisschen so die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Das ist schon hart.
Also es steckt ein tiefer innerer Widerspruch in der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit. Und es ist genau das, was du beschreibst. Einerseits wollen wir den echten Menschen, der so tickt wie wir. Deswegen gibt es diese ganzen Home-Stories, die natürlich immer ein bisschen schöner sind als unser eigenes Leben. Aber so was zum Anfassen, zum Identifizieren und so. Man, das interessiert einen brennend. Haben die Kinder, wie sehen die aus und so. Und andererseits wollen wir die absolut perfekt tickende Maschine, die auf gar keinen Fall irgendeinen Fehler macht, weil sie ja unser Steuergeld verwaltet, weil sie ja die Regeln für unser Leben bestimmt, und das soll alles absolut perfekt sein. Und je nachdem, ob man gerade, sagen wir mal, die eigene Geldbörse betroffen ist, in Klammern Heizungsgesetz, ja, man muss eine neue Heizung, dann kennt man überhaupt kein Pardon. Und da, wo es einen nicht betrifft, findet man das dann irgendwie sehr schön und interessant, wenn jemand dann, was weiß ich, einen lustigen Versprecher macht oder im Ausland barfuß über den Strand läuft oder irgendwie sowas. Und aus Politikerperspektive, das ist schon auch ein Thema dort und bringt dann Politiker zum Verzweifeln, weil sie sagen, ja, aber was wollte denn nun? So.
Ja, end oder weder.
Genau.
Zugleich die Forderung, Abbild und Vorbild zu sein, ist natürlich praktisch unerfüllbar.
Absolut, ja.
Also es ist so ein bisschen dieses Thema, eine klare Führung zu geben, aber eben auch die menschliche Seite sehr stark zu zeigen. Das ist was tatsächlich auch in Unternehmen, gerade an der Spitze CEO oder im Führungskreis, im Führungsteam, sehr gut in die Unternehmen hineinwirkt. Das ist tatsächlich so. Wir haben das damals zu einem bestimmten Zeitpunkt bescheidene, unbescheidene oder humble revolutionaries genannt. Also bescheiden im Auftreten sollen sie sein, aber unbescheiden und stark im professionellen Anspruch. Mhm. Ne, das ist natürlich wieder wie so ein kleines Paradox in sich oder zumindest schwer aufeinander zu vereinigen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich auf Unternehmen gucke, sonst wären wir auch völlig verzweifelt nach 25 Jahren. Es gibt tatsächlich tolle Vorbilder aus der eigenen Arbeit, aus dem eigenen Erleben. Aber natürlich internationale Bekannte wie auch der Microsoft-CEO Satya Nadella oder Novartis-CEO Vas Narasimhan. Also Menschen, die persönlich sich sehr zurücknehmen, die sich selbst auch tatsächlich als Entwicklungsprojekt sehen und ganz klar sagen, ich kann nicht alles, ich muss mich selbst entwickeln, ich muss sozusagen auch mit Feedback arbeiten, gleichzeitig aber an der Spitze eines solchen Unternehmens einfach richtig starke, strategische, operative Arbeit leisten. Gibt es eigentlich so jemanden in der Politik, der so ist und damit gut positioniert ist, wie die beiden zum Beispiel?
Also ich würde sagen, am ehesten trifft Robert Habeck, jetzt sind wir wieder bei ihm, darauf zu, wobei das natürlich ganz schwierig ist, weil, und da würde mich das auch interessieren, wie das in der Unternehmenswelt funktioniert, weil man natürlich immer die Gefahr hat, dieser Deformation professionell, ja. Mhm. Also wer ganz oben steht, wer immer Herr Minister hier, Herr Minister da, BKA, Personenschutz von allen Seiten, überall fährt immer das Auto vor. Man steigt als erstes ein, die Tür wird aufgehalten. Das hat Thomas de Maizière mal erzählt. Ich habe einfach jahrelang nie auf irgendwen gewartet. Die Leute sind immer schon da. Man ist von lauter Beamten umringt, die auch durch dieses, natürlich die Hierarchie und so weiter, so eine Art häufig doch von ziemlich servilem Verhalten haben. Nein, wenn sie wünschen, dann sofort. Und dann noch die Größe zu haben, so würde ich sagen, sich selber auch mal in Frage zu stellen und zu sagen, naja, vielleicht ist das hier auch alles völlig falsch, was ich mache, ist ein ziemlicher Sprung, so, ja, weil die Außenwelt, es hat auch mal irgendjemand gesagt über die Chefs der Verfassungsschutzämter und so weiter, dass die immer mit Herr Präsident angesprochen hätten, das macht halt was mit den Leuten, ja, und dann denken sie nach einer Zeit dann halt, also obwohl sie vielleicht nur beim winzigen kleinen Landesamt irgendwo sitzen und nur ein paar Mitarbeiter haben, trotzdem Herr Präsident. Das ist schon, also man muss schon, würde ich wirklich sagen, sehr stark sein, um Selbstzweifel dann noch zuzulassen. Plus natürlich das ganze Umfeld, die ja auch am Ende immer mit den Politikern Karriere machen wollen, die mögen das manchmal auch gar nicht so gerne, wenn da zu starke Selbstzweifel aufkommen. Sondern es ist dann so ein System von Menschen, die sich gegenseitig ununterbrochen bestätigen. Und das ist ja genau das, was der Fehlerkultur entgegensteht. Also man braucht jemanden, der reingeht und der sagt, nein, so geht es nicht. Und dann braucht man jemanden, der da auch auf dem Ohr nicht taub ist und nicht sofort schreit Kampagne oder sofort schreit, du willst mir das alles schlecht reden oder sonst was, sondern der das in der Lage ist, anzunehmen. Und natürlich gibt es auch vieles üble Nachrede und viel unberechtigte Kritik. Aber das eine vom anderen zu trennen, zu sagen, das habe ich auch übrigens bei Andreas Scheuer so gemerkt, der dann irgendwann in einem Stadium war, wo er jegliche Kritik einfach als Kampagne abgetan hat. Und das ist das Gefährlichste, das es gibt. Also dieses, ein Umfeld, das einen nicht kritisiert, also es ist ja auch dieser alte Satz, wenn du, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es geht, aber sinngemäß, wenn du stark führen willst, dann schare starke Leute um dich, die dir widersprechen. Ja. Ja.
Genau.
Und
genau.
Das ist das eine. Und das andere ist, bei der Kritik zu trennen, was ist jetzt berechtigt, was muss ich beherzigen, wo muss ich mich selber hinterfragen. Und ich muss mir natürlich aber auch nicht jeden Schuh anziehen. Also was kann ich einfach auch dann wegschieben und sagen, tut mir leid, das hat jetzt mehr mit dir zu tun als mit mir. Das sind die wichtigen Punkte. Und da, so, das ist bei Politikern, also ja, ich finde, Habeck gelingt es noch relativ gut, weil er durchaus auch mal einen Zweifel noch zulässt, auch der ein oder andere auch. Aber es ist schon ein, und natürlich dieses Mediale, diese mediale Beobachtung, die auch dazu führt, dass jeder kleine Fehler, jeder kleine Zweifel sofort ausgeschlachtet wird, als der weiß ja gar nicht, was er will, vollkommen unklarer Kurs, widerspricht sich selbst, hat vor 3 Jahren was anderes gesagt, wie kann er denn jetzt und so. Das sind alles Faktoren, die das Ganze nicht begünstigen. Ja, sag ich als Journalistin.
Ja, aber das passt sehr gut zu unserer Erfahrung tatsächlich in Unternehmen. Wir nennen das immer oben im Vorstand den feedbackfreien Raum. Da sagt keiner wirklich ehrlich oder gibt keiner wirklich ehrlich Feedback. Das muss man dann schon sozusagen in Zusammenarbeit und in Workshops erzwingen, nenne ich das mal. Aber auch die nächste Ebene gibt kein Feedback. Ich erinnere mich noch an einen CFO, der dann CEO eines DAX-Konzerns wurde und nach 3 Wochen sagte, ich weiß überhaupt nicht, wie mir geschieht. Die Leute schwirren um mich. Es ist eine völlig veränderte Verhaltensweise der Menschen um mich herum. Und das, so wie du das auch gesagt hast, das verändert einen natürlich. Das macht was mit einem. Ne? Es gibt aber Sonne und Sonne, nenne ich das mal im Unternehmen. Das ist tatsächlich so. Es gibt tatsächlich auch welche, die da sehr reflektiert sind und auch genauso wieder rausgehen aus der Top-Position, wie sie reingekommen sind.
Also was ich auch schon erlebt habe, auch in den Gesprächen für mein Buch, ist, dass Politikerinnen und Politiker, die sich dann im geschützten Raum darüber unterhalten, durchaus auch eine andere Seite zeigen, die sie in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Also die, manche haben dann irgendwie gesagt, was soll das eigentlich für ein Thema sein und damit kann ich gar nichts anfangen und so weiter. Und andere haben gesagt, endlich mal spricht jemand drüber. Ich denke dafür so viel drüber nach und es gibt so ein starkes Bedürfnis, sich auch selber damit diesem Thema auseinanderzusetzen und dieses, ich bin eigentlich ganz anders und ich wäre so gerne auch ganz anders, aber es geht halt nicht und so. Also ich habe schon auch festgestellt, deswegen war das jetzt gerade ein bisschen verkürzt zu sagen, es ist irgendwie nur Robert Habeck und der Rest kann das nicht. Das ist natürlich Quatsch, sondern dass das als Problem erkannt wird, das ist, glaube ich, gerade bei den, sagen wir mal, unter 50-Jährigen sehr, sehr weit verbreitet jedenfalls. Es ist halt nur nicht so einfach.
Es ist nicht einfach und das hast du, glaube ich, auch in deinem Buch geschrieben. Es ist natürlich auch so ein bisschen, die Angst fährt immer mit. Ne? Also die Angst davor, dann bloßgestellt zu werden, in einer Art und Weise behandelt zu werden von der Presse und so weiter. Also ich glaube, so wie auch Angst im Management eine große Rolle spielt und eigentlich immer noch ein Tabu ist, so ist es wahrscheinlich in der Politik auch.
Ja, weil auch natürlich der Satz gilt, ja, wer würde einen Angsthasen wählen?
Ja.
Man will dann jemanden, der, wenn er mit anderen Staatschefs verhandelt, auch irgendwie auf den Tisch haut und nicht einknickt wie ein Fähnchen im Wind, ja, sondern dass der irgendwie die deutschen Interessen möglicherweise oder die eigenen Interessen oder was auch immer im Ausland vertritt, der mit den Koalitionspartnern verhandelt und also diese auch jenseits jetzt, also ich erinnere mich immer an Pegida mit diesen Schildern, Putin hilf und diese Sehnsucht nach einem starken Mann, das ist ja nochmal deutlich extremer. Also bei gibt natürlich tatsächlich auch in Deutschland immer noch so eine Sehnsucht nach so einem Autoritarismus, das jetzt mal vielleicht außen vor gelassen, aber selbst in der Bevölkerung, die so fest auf dem Boden unseres Systems und so weiter steht, auch da gibt es dieses Gefühl, jemand, der zu sehr sich ständig in Frage stellt, der sich ständig korrigiert, wo man das Gefühl hat, die Halbwertszeit von Entscheidungen ist irgendwie unberechenbar und so. Das ist nicht besonders beliebt. Und das führt bei Politikern, die das übertreiben, natürlich zu dem Verdacht von Starrsinn und dazwischen den Weg zu finden. Also es ist kein Wunder, sage ich mal, dass Angela Merkel ein einziges Mal in ihren 16 Jahren im Bundeskanzleramt öffentlich um Entschuldigung gebeten hat, weil sie gewusst hat, man kann das halt einfach nur wenige Male machen. Und ich finde jetzt einmal in 16 Jahren ist ein bisschen wenig.
Ist ein bisschen aber sehr sparsam,
ja. So, aber 16 Mal pro Woche ist dann halt irgendwie ein bisschen viel, ja.
Nein, ich meine, es ist ja auch genau, wie du sagst. Es ist eben diese Erwartung und es ist ja wahrscheinlich auch ein sehr tiefes menschliches Bedürfnis und das haben wir auch alle gelernt in unserer Entwicklung. In Zeiten von Unsicherheit suchen wir einfach auch nach Autoritäten. Das ist genau das, was du beschreibst. Und eine Autorität, die sich halt immer wieder selbst in Frage stellt, verliert halt an Autorität.
Genau.
Ein Satz ist mir unglaublich hängen geblieben. Den fand ich einfach so brutal und der ist wahrscheinlich total ehrlich, den du geschrieben hast. Der Politiker als Mensch zählt nicht viel. Das finde ich echt furchtbar brutal. Das ist ja eigentlich dann ein extremes System, die Politik. Das ist schon anders als jetzt in Unternehmen. Da nehmen wir es schon anders wahr, dass du auch Schwäche zeigen kannst und dass das als Stärke gewertet wird. Du hast das so schön hier formuliert als Souveränität erster und zweiter Ordnung.
Das ist nicht meine eigene Klassifizierung, sondern von dem Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun. Man kann jetzt darüber reden, ob das in dieser Absolutheit ohne Kontext jetzt in jedem Fall so stimmt. Politik ist ein unendlich hartes Geschäft. Und das habe ich in meinen vielen Gesprächen gemerkt. Das heißt nicht, dass ich die Leute, die das machen, bemitleide. Die haben das alles sich freiwillig ausgesucht und so. Und trotzdem ist es ein wahnsinnig hartes Geschäft. Durch die Öffentlichkeit, durch den großen Druck, durch diesen ständigen Konkurrenzkampf und auch durch die Tatsache, dass man ständig Projektionsfläche ist für irgendwas. Ja, also es ist diese Paradoxie auch des Bemühens um Authentizität Und dann ist aber die Authentizität häufig etwas, das Berater, Kommunikationsberater, Personality-Berater oder irgendwie sowas erfunden haben. Mhm. Ja, also es ist nicht immer. Yeah, genau. Und dann fragt man sich irgendwann, wer sich ständig bemüht, wahnsinnig authentisch zu sein, vielleicht ist er in Wahrheit ganz anders. Also, und dann gilt es als authentisch, wenn Franziska Giffey im Berliner Wahlkampf durch Schrebergärten läuft und irgendwie Gießkannen verteilt, ja. Und wahrscheinlich denkt man, in Wahrheit findet sie es wirklich wahnsinnig ätzend.
So.
Und es ist dann aber total authentisch, angeblich. Ja. Und also so, dieses Thema Authentizität ist ganz schwierig, weil man am Ende nicht genau weiß, wie ist dieser Mensch eigentlich, und gleichzeitig, es wird halt ein Bild gezeichnet, was angeblich gut ankommt und was dann auch im Wahlkampf in Abgrenzung zu den anderen gut ankommt. Also das wird dann halt sehr holzschnittartig. Ja? Mhm, ein Markenkern wird rausgearbeitet und der muss bedient werden.
Mhm. Ja, also Authentizität in dem Sinne ist das, was du glaubst, was die Leute von dir erwarten als Authentizität.
Genau. Ja? Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von Authentizität.
Ja,
eben, genau.
Ja, absolut. Aber ich wollte noch mal ganz kurz, nur dass wir das nicht verpassen, Souveränität erster und zweiter Ordnung, einfach noch mal kurz erklären. Diese erste Ordnung ist eben diese, wie Schulz von Thun das nennt, wandelnde Exzellenzinitiative. Ja, du weißt alles, du bist der Held, du bist der Allwissende. Versus Souveränität zweiter Ordnung, und darüber sprechen wir ja, ist es Mensch zu sein oder Mensch sein, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, einzugestehen, also Schwäche zu zeigen, und das ist eigentlich eine Stärke. Und wie gesagt, das sehen wir tatsächlich in Unternehmen, wenn du im Top-Management mit Feedback arbeitest, wenn du dich als Mensch zeigst, wenn du ehrlich, tatsächlich im wahrsten Sinne jetzt authentisch bist, nicht so wie mit der Gießkanne durch Schrebergärten laufen, dann ist das tatsächlich etwas, was eine Unternehmenskultur verändern kann. Also das haben wir immer wieder erlebt, dass wenn es von oben anders vorgelebt wird, der Umgang, der ehrliche Umgang auch mit Fehlern, mit Fehleinschätzungen, dann verändert das auch das Verhalten auf den nächsten Ebenen. Das ist das Schöne. Ne? In einem Unternehmen kann man, ist das wie so ein geschlossener Raum fast. Das hast du eben in der Politik nicht.
Genau, das vorzuleben ist natürlich total gut, weil sich die Ebenen darunter ja daran orientieren, wenn sie feststellen, oh, der Chef macht auch mal einen Fehler, kann man den vielleicht auch selber eher zugeben. Aber in der Politik gilt natürlich auch, dass wer nach vorne gehen will, wer neue Ideen entwickelt, wer überhaupt Dinge lernen will, der muss bereit sein, sich selber zu hinterfragen. Ja, und wer im Starrsinn gefangen ist und in dem Gefühl, alles richtig zu machen, der wird sich nicht entwickeln. Nicht als Mensch, nicht als Politiker, nicht als Unternehmensführer oder was auch immer. Also auch nicht als Journalist übrigens. Also Journalisten leiden ja an diesen Krankheiten leider auch allesamt. Ja, also diese unendliche Rechthaberei, zu meinen, man weiß alles besser als der Kanzler, und man ist auch nicht bereit, einen Leitartikel, der sich leider als vollkommen falsch erwiesen hat, aber vor 3 Monaten erschienen ist, irgendwie noch zu korrigieren. Also man vergisst es einfach, redet nicht drüber. Also das sieht man, ich würde sagen, in allen Bereichen, wo Menschen auf der Bühne stehen, hat man diese Phänomene.
Also ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für diesen ersten Block, dieses Thema der Einzelne im Grunde, der Manager in Politik und Unternehmen. Ich würde jetzt mal auf den zweiten einschwenken. Das sind die Peers, nennen wir das mal so, oder Kollegen in Politik und Unternehmen. Denn die Manager sind ja nun in einem speziellen Umfeld unterwegs. Und wie sieht das eigentlich in der Politik aus?
Ist das eine Frage an mich?
Ja.
Sorry. Ach so, Entschuldigung. okay, ich hatte mich jetzt irgendwie so...
Du hattest dich schon zurückgelegt.
Ja, ich war also okay. Also, Entschuldigung.
Ich will mal einen Kaffee holen. So,
genau. Ich denke nochmal kurz nach. Das ist mir total peinlich, aber kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Macht überhaupt nichts. Also wir hatten ja im ersten Feld hatten wir den Manager angeguckt. Im zweiten Schritt wollten wir ganz gerne uns die Peers oder Kollegen in Politik und Unternehmen angucken, weil du bist ja nicht im freien Raum unterwegs, sondern es ist ja schon ein sehr spezielles Umfeld. In Unternehmen ist das bei uns genauso, in Top-Teams, aber auch in der Politik. Wie würdest du denn das Umfeld in der Politik skizzieren, in dem sich die einzelnen Politiker bewegen müssen?
Du hattest das ja im Buch so schön genannt, eine merkwürdige Mischung aus Teamsport und Einzelkampf.
Ja, Politiker sind in einer merkwürdigen Doppelrolle, weil sie einerseits alleine nichts reißen können. Sie brauchen Teams, sie brauchen die sogenannten Parteifreunde, die Vertrauten, von denen dann immer die Rede ist, um sich gemeinsam was zu erarbeiten, um sich durchzusetzen. Man braucht Leute, die einem helfen. Und gleichzeitig ist es nach meiner Beobachtung so, dass es in der Politik echtes Vertrauen ganz, ganz selten gibt. Weil am Ende derjenige, der direkt neben einem steht, wahrscheinlich der gefährlichste Konkurrent ist. Der, wenn man selber schwächelt oder sonst irgendwas, die kleine Säge auspackt und am Stuhlbein schon mal ein bisschen anfängt zu sägen, weil er denkt, der Stuhl ist eigentlich noch interessanter, da will ich hin. Und das sind ja nicht die anderen Parteien, die einem wirklich gefährlich werden können, sondern es sind die eigenen Leute. Deswegen würde ich dieses Vertraute auch immer in Anführungszeichen setzen, jedenfalls in den meisten Fällen. Das bedeutet aber, dass man in einem Umfeld ist, in dem ständig wahnsinniges Misstrauen herrscht. Also man kann sich nicht richtig verlassen, sondern selbst, das haben wir in Berlin gesehen bei Michael Müller, dem damaligen Bürgermeister, der dann von seiner Staatssekretärin Susan Schäbli herausgefordert wurde im Wahlkampf, die dann auf einmal sagte, ich kandidiere übrigens im selben Wahlbezirk wie du für die Bundestagswahl. Das kann man jetzt unterschiedlich, also ich meine jetzt gar nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, sondern einfach der Umstand. Er war komplett überrascht. Er hat gesagt, ich habe diese Frau groß gemacht und jetzt tritt sie gegen mich an und war darauf nicht vorbereitet. Und da muss man aber jederzeit damit rechnen, dass man von jedem, der direkt neben einem oder unter einem steht, herausgefordert wird. Das ist eine ganz ungünstige Mischung und ich glaube auch eine, die viele unglücklich macht, weil der Mensch ja eigentlich dann doch, würde ich sagen, darauf angewiesen ist, auch so ein bisschen eine Art von einem sicheren Raum zu haben.
Ja, und es gibt ja die schöne Definition von Max Weber, Politik ist im Grunde ein Wettstreit um Macht. Und deswegen ist natürlich diese permanente Angriffslust oder die Bereitschaft im Grunde auch die eigene Loyalität hintanzustellen und dann in die Attacke überzugehen, das gehört wahrscheinlich irgendwie zum Wesen von Politik dazu.
Ja, es ist ein noch ziemlich archaisch geprägtes Feld, ja, wo, würde ich sagen, in Unternehmen und so weiter, man sich in vielen Bereichen jedenfalls andere Formen angewöhnt hat, Prozesse, in denen Machtübergabe stattfindet. In der Politik ist es wirklich immer noch das Prinzip, der Stärkere setzt sich durch. So, am Ende zählen Wählerstimmen, am Ende zählen auf Parteitagen, wer hat wie viel Prozent der Delegierten bekommen. Und das ist, wie auch immer man es schafft, das ist am Ende das Ergebnis. Das befördert natürlich auch bestimmte Charaktere, ja, also diejenigen, die dann eben auch hart rangehen und wer so etwas zart beseitet ist, kommt tatsächlich nicht weit. Und man muss schon auch bereit sein, selber in die Offensive zu gehen. Also auch Angela Merkel hat ja, wir erinnern uns, damals in der Spendenaffäre ums Jahr 2000 diesen Brief geschrieben, in dem sie gesagt hat, die CDU muss alleine gehen lernen, sie muss sich von Helmut Kohl verabschieden. So. Und damit hatte sie dafür gesorgt, sich selber die Rampe gebaut, Parteivorsitzende zu werden. Und das war ja damals durchaus umstritten und sozusagen sie bringt ihren eigenen Vater, also politischen Vater, um. Und umgekehrt jetzt in der FDP sagen alle, warum sind eigentlich diese ganzen jüngeren Liberalen, warum attackiert eigentlich niemand Christian Lindner? Und dann gelten diejenigen, die das nicht machen, dann auch als schwach. Ja, es ist dann, sind die nicht loyal und nett oder so, sondern sie sind halt schwach. Sie machen es halt nicht. Es ist schon interessant, auch da sind wir wieder bei dieser unterschiedlichen Erwartungshaltung, dass man einerseits das irgendwie sympathisch findet, wer sich zurückhält und andererseits sagt man, naja gut, dann kann der es halt einfach nicht.
Du hast das ja so schön auf den Punkt gebracht, Attacke gehört zum Wesen des Politikers. Das finde ich schon echt hart. Kommen gleich sicherlich auch noch zum Unternehmen. Aber ich wollte, bevor wir das machen, dich noch mal ganz kurz bitten, diese wunderbare Fabel von der Agnes Strack-Zimmermann zu erzählen über den Skorpion und den Frosch. Ich finde, das bringt das alles perfekt auf den Punkt.
Also die Idee ist ich hoffe, ich krieg's noch richtig zusammen, ein Frosch steht am Ufer und der Skorpion sagt, ich möchte auch auf die andere Seite des Flusses, kann ich bei dir auf den Rücken steigen? Und dann sagt der Frosch, du erstichst mich doch. Und sagt der Skorpion, nein, ich ersteche dich nicht. Ich will doch auch rüber, ich will doch auch nicht untergehen und so. Also hin und her, irgendwann vertraut der Frosch dem Skorpion und sagt, steig auf meinen Rücken. Und dann schwimmen sie bis zur Mitte des Flusses und dann sticht der Skorpion den Frosch und der Frosch geht unter und stirbt. Und im Sterben sagt der Frosch, du hast mir doch versprochen, mich nicht umzubringen und mich nicht zu stechen. Und sagt der Skorpion, ja, aber ich bin ein Skorpion. Also am Ende kommt er halt aus seiner Haut nicht raus. Er sagt halt, tut mir leid, ich bin so hier. Und das ist dann eben beim Politiker auch, ja, vertrau mir. Und dann, wenn es zum Schwur kommt, wenn es darum kommt, der Flaschenhals ist eng, es kann nur einer werden, ja, tut mir leid, dann muss ich halt auch faul spielen.
Ja. In einer gewissen Hinsicht beobachten wir in Top-Teams so an der Spitze von großen Unternehmen natürlich was Ähnliches. Da ist natürlich auch Team nicht Harmonie, sondern es sind eben auch eigentlich Teams von Rivalen oder Nicht-Teams eigentlich. Also das Paradoxe ist da ja eben halt das Phänomen, dass eigentlich die Verhaltensweisen, diese Durchsetzungskraft und dieser Wille zur Macht, die dich dann nach oben an die Spitze gebracht haben, die sind dann in diesem Team an der Spitze auf einmal kontraproduktiv, weil sie eben im Grunde die Zusammenarbeit behindern, die du gerade an der Spitze von Unternehmen brauchst. Aber diese Organisation, diese Rivalität, das ist eigentlich eine unheimliche Stärke von großen Top-Teams. Das findet sich wahrscheinlich in der Politik in der Form nicht wieder.
Ja, also dass man auf Dauer gemeinsam zusammenarbeitet, ist doch eher selten. Also es gibt diese Vertrauensverhältnisse, Beate Baumann, Angela Merkel oder Wolfgang Schmidt, Olaf Scholz oder so, das sind dann so Zweierteams, die gemeinsam nach oben kommen. Aber dass man jetzt in größeren Teams tatsächlich gemeinsam bleibt und sich gegenseitig auf Dauer hilft, ist doch eher selten, weil am Ende streben 3, 4, 5, 6 Leute auf einen Platz. So, das haben wir gesehen, auch selbst in der Partei der Doppelspitzen, nämlich bei den Grünen, gab es am Ende dann, als es um den einen Platz, nämlich die Kanzlerkandidatur ging 2021, kam das wirklich ja zu heftigem Streit zwischen den beiden Parteivorsitzenden, deren Vertrauensverhältnis ja nach wie vor nicht richtig wiederhergestellt ist. Also es hat wirklich nachhaltig gelitten. Also Baerbock und Habeck meine ich natürlich, die heute beide Minister sind. Aber nur um es nochmal deutlich zu machen, mir fiel gerade ein, Andreas Scheuer hat immer gesagt, wenn es besonders eng für ihn wurde, ja, so ungefähr bat er dann damals die Opposition, also Grüne und FDP, nochmal seinen Rücktritt zu fordern, ja, weil das schließt dann immer die Reihen. Also Druck von außen führt dazu, dass man die eigenen Leute schützt. Okay. Und das eigentliche Problem ist Kritik von innen. Okay. Und am Ende ist auch diese Frage Fehler. Das wird dann oft gefragt, wie schwer muss denn ein Fehler sein, dass man zurücktritt? Und dann, hängt nicht daran, wie schwer der eigene Fehler ist, sondern das hängt daran, ob der Parteivorsitzende oder derjenige, der das entscheiden kann, irgendwann den Daumen senkt. Es sind immer die eigenen Leute, die einen aus dem Rennen kegeln.
Ja, wir kennen das auch, also ganz klar auch von Vorständen natürlich, wo sie sich gegenseitig das Leben schwer machen oder der eine auf einen CEO-Posten gehoben wurde und der andere eigentlich sich auch Chancen erhofft hatte. Also wie gesagt, ne, an den Spitzen von Unternehmen, großen Unternehmen, sind nicht Teams normal. Das ist ein Team von Rivalen. Aber eben dadurch, dass sie in diesem festen Zusammenhang sind, können sie über die Zeit tatsächlich ihre Zusammenarbeitsroutinen entwickeln und auch verändern, wenn sie wirklich darauf einschwenken und den Nutzen für sich erkennen, als Team gemeinsam nach vorne zu gehen. Also das funktioniert schon. Und wir sagen immer, du hast so eine Vielzahl von Einzelspielern in einem Team und du hast aber eigentlich den kollektiven IQ, ja, das Wissen, was im Raum steht, die Intelligenz, die im Raum ist, kannst du nur durch den individuellen EQ, durch die emotionale Intelligenz heben. Dass man weiß, wie man miteinander umgeht, dass man Vertrauen aufbaut etc. Und das ist aber tatsächlich in Teams, ich denke auch durch diesen langfristigen Zusammenhalt und auch dadurch, dass sie in diese Struktur des Teams gezwungen werden und Entscheidungsgremium gezwungen werden, das ist da bei Unternehmen tatsächlich eine große Chance.
Es ist ja auch vollkommen klar, dass in jeglichen Bereichen, bin ich der Meinung, Teams ganz toll sind. Oder jetzt wie ich mit meinem Kollegen so eine Doppelspitze. Jeder kann ein bisschen was anderes. Jeder hat ein bisschen andere Sichtweise. Es ist, man ergänzt sich gegenseitig, man hilft sich gegenseitig. Das ist schon, man tauscht sich aus. Auch in der Politik wäre das natürlich eigentlich wünschenswert, dass unterschiedliche Sichtweisen zusammenkommen, abgeglichen werden und ähnliches. Bei diesem Misstrauen, dass man sich immer fragt, kann ich das jetzt sagen oder nutzt das jemand wieder gegen mich? Das ist natürlich wirklich kontraproduktiv, wenn man ans Ergebnis denkt.
Ja, absolut. Also wir haben hier in dem zweiten Feld Peers, Kollegen in Politik und Unternehmen ja auch so ein kleines Paradox wie beim ersten Feld, dass du Teamplay und Einzelkämpfer gleichzeitig hast, was nicht leicht aufzulösen ist. Ne? Das ist so eine ganz merkwürdige Mischung, wie du es auch beschrieben hast. Dann lass uns mal auf das dritte Feld einschwenken. Das ist das, ja, ich habe das mal Ökosystem genannt. Also das Umfeld, in dem Politiker und auch Unternehmensführer, Top-Teams in Unternehmen agieren, ja, Entscheidungen treffen müssen etc. Also das Ganze findet ja nicht in einem luftleeren Raum statt. Ist im Grunde in der Politik nicht ohne die ganze Followership in der Gesellschaft denkbar oder zumindest teilweise Followership in der Gesellschaft denkbar. Wie guckst du darauf, auf die Fehlerkultur, ja, die nicht ohne die Gesellschaft gedacht wird? Denn wir haben ja andere Erwartungen, damit sind wir ja gestartet. Ne?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das hat mal Johannes Vogel von der FDP hat mal bei einer so einer Fuck-up-Night, die es ja in der Politik mittlerweile auch ganz vereinzelt gibt, also Abende, an denen Politiker auf die Bühne gehen und über ihre Fehler sprechen, hat er am Ende mal gesagt, ja übrigens, wir können das jetzt hier alles machen, aber ohne Sie, und hat aufs Publikum gezeigt, funktioniert das natürlich nicht. Und auch deswegen habe ich ja auch in meinem Buch ein Kapitel geschrieben über die Verantwortung von Journalisten bei dieser ganzen Geschichte. Man kann ja nicht hingehen und die Politiker auffordern, eine bessere Fehlerkultur zu praktizieren, um dann, wenn sie das tun, sie am nächsten Tag öffentlich zu hängen.
Das geht halt nicht.
Also man muss dann schon auch selbst, und damit sind es die Medien im Grunde stellvertretend für die Öffentlichkeit, auch das dann annehmen. Das heißt nicht, dass man über jeden Fehler irgendwie hinweg sieht, und das heißt nicht, dass ein kleines Sorry irgendwie für alles immer entschuldigt, aber das heißt, etwas differenzierter auf die Dinge zu schauen. Nicht immer vorschnell zu sagen, jetzt müssen aber Köpfe rollen und irgendwie so, also eine Empörung und Entrüstung sich breit machen zu lassen, sondern ja, ich bin der festen Überzeugung, im Leben insgesamt und auch in der Politik gibt es sowas wie das Recht auf eine zweite Chance. Also das heißt nicht, dass jeder, der jetzt schwere Straftaten begangen hat, sofort irgendwie am nächsten Tag einfach seinen Job weitermachen kann. Ja, ich glaube auch nicht daran, dass es immer besonders klug ist zu sagen, ich übernehme Verantwortung, indem ich im Amt bleibe. Aber diese Reflexartigkeit, also absolut, so darüber müssen wir nicht sprechen, aber diese Reflexartigkeit zu sagen, jemand macht einen kleinen Fehler und dann hat man sofort auf Twitter dieses Hashtag muss weg. Ja, also diese Erbarmungslosigkeit oder Unerbittlichkeit, mit der man auf die Leute schaut und alles andere ausblendet, auf vollkommen selbstgerecht, ja, irgendwie meint, wie kann man nur, und dann ist ja die einzige Antwort darauf, muss weg. So, das ist einfach etwas, das mir sehr widerstrebt und was natürlich auch eine Fehlerkultur überhaupt nicht fördert, sondern wirklich das Gegenteil bedeutet. Und deswegen ist der, ja, mein Wunsch, und damit meine ich auch wirklich meine eigene Zunft, aber auch die Gesellschaft insgesamt, manchmal einfach ein bisschen einen Gang runterzuschalten und mal kurz nochmal nachzudenken. Vielleicht gibt es ja auch ein Learning aus diesem Fehler. Vielleicht muss man auch in Rechnung stellen, dass die Tatsachengrundlage eben nicht so klar war, dass man in der Pandemie zum Beispiel eben nicht so richtig wusste, wie dieses Virus funktioniert, wie ansteckend es ist, was eigentlich dagegen hilft, so dass es ein Lernprozess ist. Nicht nur in der Pandemie, sondern in vielen anderen Bereichen auch, dass Politiker häufig Entscheidungen treffen müssen, obwohl sie die Umstände noch gar nicht richtig kennen. Und auch da, dieses hinterher ist man immer schlauer. Vieles, das man eigentlich im eigenen Leben
kennt,
ganz, ne? Ja, so ganz selbstverständlich macht und sagt, ja gut, verstehe ich, das hast du mir jetzt erklärt, ich finde es zwar nicht toll, aber so ist es dann halt. Bei Politikern, da hat man den Hang zu, finde ich, insbesondere in Deutschland, zu ziemlicher Unbarmherzigkeit.
Ja, so ein bisschen wieder, was wir zu Anfang gesagt haben, diese extreme Erwartungshaltung, diese fast unmenschliche oder übermenschliche Erwartungshaltung. Ne?
Ja, und das führt jetzt, wenn ich noch an Anne Spiegel erinnern darf, dann dazu, dass die Frau, die irgendwie eine Krise hatte und irgendwie ihr Mann krank, ihre Kinder überfordert, die dann mal einfach sagt, ich muss mal Urlaub machen, statt dann mal zu sagen, ich muss mal jetzt mal Urlaub machen und ich habe eine Vertretung organisiert und es läuft XYZ, hat sie dann einfach das verschwiegen. Sie hat einfach nicht die Wahrheit gesagt, sie hat es nicht öffentlich gemacht, sie hat das alles so ein bisschen verheimlicht, weil sie sich das nicht getraut hat, dazu zu stehen. Und das hat das ganze Dilemma am Ende, kamen noch ein paar andere Dinge dazu, aber das war am Ende der Grund, dass sie gehen musste. Da habe ich gedacht, ja, man kann doch vielleicht im Jahr 2021 einfach mal sagen, ja, ich brauche jetzt ganz kurz meine Auszeit, um mich um meine Kinder und meinen Mann zu kümmern. So, warum denn nicht? Und das finden vielleicht manche Leute blöd, aber das Beispiel eines Spiegel zeigt wirklich, glaube ich, deutlicher als jedes andere, dass das Vertuschen, Verheimlichen und Lügen einfach auf gar keinen Fall der bessere Weg ist.
Ja, und es ist natürlich auch ein Beispiel dafür, dass im Grunde dieser Versuch, sich als unfehlbarer Politiker darzustellen, wiederum auch eine Reaktion ist auf ein Publikum oder auf eine Öffentlichkeit, die diese vermeintliche Unfehlbarkeit halt auch erwartet. Also es ist im Prinzip wie so ein selbstverstärkender Prozess in einer gewissen Hinsicht.
Ja, und dann muss man vielleicht aber auch damit mal brechen und sagen, okay, vielleicht erinnern wir uns alle mal daran, dass es Zeiten im Leben gab, an denen wir das Gefühl haben, wir können einfach nicht mehr. Und wenn man das so erklärt, dann gibt es vielleicht immer noch Leute, die es blöd finden, aber es wird doch auch wahrscheinlich, hoffentlich genügend geben, die dafür Verständnis aufbringen.
Ja, und es wird zumindest mal diese Empörungsdynamik oder dieses Erregungskollektiv gebrochen. Also darüber kann man dann immer noch unterschiedlicher Meinung sein, aber es hat dann eben nichts, was sich zur Skandalisierung eignet.
Ja, das ist in Unternehmen tatsächlich anders. Wenn du da eine transparente Fehlerkommunikation hast, dann fördert das ganz klar das Vertrauen und ermöglicht einen konstruktiven Umgang mit Fehlern, wenn du das an der Spitze vorgelebt siehst. Das ist ganz klar. Also da hast du noch, dadurch, dass das ein relativ geschlossener Raum ist, mehr Möglichkeiten, wirklich tatsächlich auch konstruktiv mit den Fehlern zu arbeiten. Das macht nicht jeder, aber es ist auf jeden Fall eine Chance da. Du hast eben gesagt, zweite Chance. Gibt es eigentlich so etwas in der deutschen Politik? Sozusagen ein Comeback, wenn du einen Fehler gemacht hast?
Also so wie David Cameron, ob er jetzt sie verdient David hat oder Cameron. Nicht. Ja, ich meine, ob er sie verdient hat oder nicht, darüber kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Aber gibt es so einen Cameron-Fall in der deutschen Politik?
Naja, es gibt auf, würde ich sagen, etwas kleinerer Ebene gibt es den Fall Philipp Amthor, der ja ganz kometenartig hochgeschossen ist, irgendwie jüngster Abgeordneter und auf einmal saß er in allen Talkshows des Landes und irgendwie alle kannten ihn und er hat markige Sprüche zu allen möglichen Themen gemacht und ist dann ja ziemlich hart gestolpert über ein Engagement, das er hatte für ein Unternehmen und so. Also am Ende war das alles nicht rechtswidrig, aber es war vielleicht, hatte so jedenfalls mal ein Geschmäckle, um es vorsichtig zu sagen. Dann kam noch das Pech hinzu, dass gerade die Maskenaffäre über Deutschland kam und dann dieses Hashtag schwarzer Filz, also alles wurde in einen Topf geworfen und ihm wurde eigentlich auch nachgesagt, zumindest mal korrupt zu sein. Und dann hat er nicht mehr für den Landesvorsitz Mecklenburg-Vorpommern für die CDU kandidiert und hat wirklich alle Stecker gezogen, war eine Weile von ihm nichts mehr zu hören. Und dann stellte man fest, wie er sich nach und nach wieder nach oben gearbeitet hat. Und zwar interessanterweise über Fachthemen. Also das hat er mir dann auch erzählt. Ich habe mit ihm gesprochen, dass er dann sagte, naja, vielleicht war es auch so, dass ich eigentlich noch viel zu jung, viel zu wichtig war und eigentlich von vielen Dingen ehrlicherweise auch gar nicht so eine Ahnung hatte. Und dann hat er so langsam seinen Aufbau organisiert und nicht irgendwie bei Anne Will gesessen, sondern erstmal bei Phoenix oder so, ja. Und jetzt ist er natürlich immer noch nicht irgendwie oben angekommen, aber er läuft wieder mit. Und da habe ich auch gedacht, ich meine, man kann jetzt ihn mögen oder nicht mögen und ihn für talentiert oder weniger halten oder so, aber der Fall zeigt, dass wenn man ehrlich eingesteht, dass man sich verrannt hat, dass es dann die Möglichkeit gibt. Also es ist nicht für immer vorbei. Und es gibt noch andere Fälle. Cem Özdemir ist auch einer, der ja damals über diese Bonusmeilen-Affäre gestolpert war, dann irgendwie ein paar Jahre nichts gemacht hat, dann übers Europäische Parlament seinen Weg zurückgefunden hat und jetzt immerhin Bundesminister ist und wer weiß, vielleicht irgendwann Ministerpräsident.
Ja, und ich meine, es ist natürlich in der Politik auch ungleich härter, weil ich meine, wenn du als CEO einen Fehler gemacht hast und gehen musst, dann kannst du nach einer gewissen Abklingphase beim Konkurrenten anfangen. Genau. Das ist ja nun in der Politik nicht der Fall. Also kannst du ja nicht sagen, ich bin jetzt in der CDU gescheitert und ich bewerbe mich dann bei der SPD. Die zweite Chance musst du dir sozusagen im selben Kontext wieder neu verdienen. Das macht es natürlich viel, viel schwieriger.
Ja, ein amerikanischer Kommunikationswissenschaftler, dessen Namen mir leider gerade entfallen ist, hat gesagt, diese Fehler der Vergangenheit sind wie digitale Tattoos. Ja, also man wird es einfach immer wieder finden. Und ich habe mit Wolfgang Schäuble auch gesprochen, der dann mir sagte, naja, die Spendenaffäre liegt jetzt über 20 Jahre zurück. Ich habe seitdem, hatte ich x Ministerämter und habe alles Mögliche gemacht. Aber ich bin mir sicher, in allen meinen Nachrufen wird noch die Spendenaffäre erwähnt werden. Und als ich jetzt kürzlich, als er dann gestorben ist, habe ich daran gedacht und habe die Nachrufe gelesen, habe gedacht, ja, er hat recht. Und natürlich gehört es auch zu seinem Leben dazu. Da kennt natürlich auch unser digitales Zeitalter kein Vergessen.
Kein Pardon.
Ja, das kein ist tatsächlich, Pardon, auch das sowieso nicht.
Ja, das ist tatsächlich bei Topmanagern, also die dann als CEO irgendwo scheitern, die kommen dann wirklich als Aufsichtsratschef ein paar Jahre später wieder zu neuen Ehren. Also man vergisst da sehr schnell. Das ist schon ganz interessant. Also da ist definitiv auch viel größere Chance da. Da haben es Politiker tatsächlich auch schwerer. Lass uns mal auf das zweite große Feld gehen. Was ist denn eigentlich für uns Fehlerkultur und was braucht es für eine gute Fehlerkultur? Was wären erste entscheidende Schritte? Und ich habe das natürlich auch wieder in drei Themen gegliedert. Das kennen wir doch. Das erste ist das, was du auch so schön den inneren Prozess genannt hast. Also das mutige Selbstreflektieren, nenne ich das mal, anstatt einfach nur Windowdressing zu machen. oder diesen Reflex, den du ja auch so schön beschreibst, Untersuchungsausschüsse, Krisenstäbe, so nach dem Motto, lass mal erstmal andere ran. Also
ja, dieses Wort innerer Prozess, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Gerade in der Politik ist es so, dass viele Politiker, weil sie so auf Öffentlichkeit und Kommunikation getrimmt sind, das verwechseln und denken, in dem Moment, in dem sie auf die Bühne gehen und sagen, ja, das war ein Fehler, ist die Sache schon irgendwie abgearbeitet und das sei schon Fehlerkultur.
Ja.
Und Kommunikation und Fehlerkultur sind wirklich nicht dasselbe, sondern idealerweise folgt das eine aus dem anderen, nämlich die Kommunikation aus dem, was vorher war, aus dem Aufarbeiten, aus dem Analysieren, aus dem Konsequenzen ziehen und dann so. Die ideale Welt gibt es auch hier nicht, was damit zu tun hat, dass einfach das immer alles so wahnsinnig schnell gehen muss. Und es ist es passiert irgendwas, ja, und dann kommen sofort 100 Presseanfragen. Und ich glaube, man hat mehr Zeit, als man denkt. Ja, man kann auch mal sagen, das müssen wir noch aufarbeiten. Aber es gibt diese Erwartung, unmittelbar und sofort was zu sagen. Und das führt auch dann manchmal zu, also im Fall Armin Laschet, der sich dann für ein angebliches Plagiat in seinem Buch umfangreich entschuldigt hat, um hinterher festzustellen, oh, ich hab gar nicht plagiiert. Ja. Also kann dann auch mal nach hinten losgehen. Ja, so. Das ist was, was es viel zu wenig gibt, sich die Zeit zu nehmen, das zu analysieren. Und das ist das eigentlich Wichtige, weil daraus lernt man und nicht aus dem öffentlichen Auftritt.
Wir nennen es im Unternehmenskontext immer technische Lösungen. Und das sind eben solche Dinge wie einfach eine schnelle Entschuldigung oder einen Untersuchungsausschuss einsetzen oder sonst was. Aber
das Ding schnell abräumen.
Genau.
Einfach abbinden, anstatt wirklich dieses adaptive Lernen, also wirklich die eigenen Verhaltensweisen, Mindsets und so weiter zu hinterfragen, um dann zu besseren Lösungen zu kommen. Das ist, glaube ich, etwas, was enorm schwierig ist in der Politik.
Ja, du nennst das so nett Non-Pology, ne?
Genau. Ja, das ist ja dann einfach das Kommunikative. Ich sage was, um aus der Nummer rauszukommen und meine es aber nicht so.
Genau. Ja.
So, wenn ich jemanden beleidigt haben sollte, so tut mir das leid. So.
Genau. Gibt es eine Vielzahl von Formulierungen auch so. Passivkonstruktionen sind da sehr beliebt, wo man möglichst wenig sich selbst in den Mittelpunkt stellt als jemand, der was möglicherweise falsch gemacht hat.
War das eigentlich beim Jens Spahn, als er gesagt hat, wir werden einander viel verzeihen müssen, so ein Window of Opportunity, wo man im Grunde sozusagen Corona als lernende Politik hätte positionieren können, als besonderes Beispiel?
Ja, also so habe ich ihn jedenfalls verstanden. Andere haben es ein bisschen böswilliger verstanden, als da stellt sich jemand schon mal prophylaktisch einen Blankoscheck aus und sagt, ja, bitte verzeiht mir, wenn ich Fehler mache. Aber ich fand eigentlich diesen Satz sehr gut, weil er ja sagt, wir werden alle Fehler machen. Stimmt ja auch, wie soll es denn anders sein, wenn man die ganzen Umstände nicht kennt und nicht beurteilen kann. Dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, fand ich eigentlich sehr richtig. Es hat dann nicht so richtig funktioniert, weil erstens die Menschen nicht verziehen haben und so, ja, und weil auch die Politik untereinander natürlich dann im Streit war und das Ganze hat also nach den ersten Monaten dann einfach nicht mehr so richtig gut funktioniert und es hat auch keine Aufarbeitung dieser Zeit bisher richtig stattgefunden. Aber diesen Satz fand ich damals eigentlich sehr gut.
Ja, ich fand den Begriff lernende Politik eigentlich ganz schön, aber sowas gibt es eigentlich nicht. Ne? Wir kennen ja aus dem Unternehmen den Begriff lernende Organisation, mit Feedbackschleifen etc. Oder wie Satya Nadella in Microsoft ganz klar positioniert, Personal Growth for Business Growth. Ja? Wenn wir nicht alle, jeder uns einzeln weiterentwickeln im Unternehmen, dann werden wir einfach nicht als Unternehmen wachsen. Aber so eine Vorstellung gibt es in der Politik überhaupt nicht, ne?
Naja, es gibt gewisse Lessons-Learned-Prozesse. Ich weiß immer nicht, ob die dem Anspruch wirklich gerecht werden. Ich habe manchmal so Papiere gesehen, wo ich dachte, naja, das ist jetzt schon irgendwie eher dünn. Aber das mag auch andere Beispiele geben. Die Idee ist natürlich richtig, ja. Eine Krise ist überstanden und dann fragt man, was lernen wir jetzt daraus fürs nächste Mal? Das, was Politiker und auch mit Beamte dann sagen, ist natürlich, wenn die Krise vorbei ist, herrscht so eine große Erschöpfung erstmal in der ganzen Organisation, dass man erstmal froh ist. Und dann kommt auch sofort schon wieder die nächste Krise. Das heißt, es gibt diese Ruhe immer weniger und das ist dann einfach keine Priorität. Ja, das so verstehe ich auch irgendwie menschlich, dass man dann, wenn es vorbei ist, nicht auch noch große Lust hat, das jetzt aufzuarbeiten. Aber es wäre natürlich eigentlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe mir auch für mein Buch diese Start-up-Welt angeschaut. Und da kann man natürlich einiges für die Politik auch lernen, weil diese Idee der Innovation, das habt ihr ja auch gerade schon gesagt, wer nach vorne gehen will, wer eine neue Idee hat, der muss immer damit rechnen, dass sie auch nicht gelingt. Und wenn man dann aber gar keinen Fehler machen will, dann kann man auch keine neue Idee entwickeln. Am Ende ist es ja so einfach. Ja, also wer sich nicht traut, auch mal daneben zu liegen, der kann einfach auch nichts Neues machen. Das ist in der Politik wirklich nur in ganz wenigen Ansätzen vorhanden, weil die Angst, Fehler zu machen, weil das Tabu Fehler, weil diese Erwartung, der Politiker muss doch wissen, was er macht. Ja, die ist einfach übermächtig.
Naja, und in der Startup-Kultur hast du das Thema ja genau anders gerahmt unter der Perspektive fail fast, fail early, fail cheap. Also lieber schnell, billig und frühzeitig scheitern, um dann sozusagen gescheitert zu scheitern, nämlich daraus dann die Schlüsse zu ziehen, um das Geschäftsmodell zu verbessern oder sonst irgendwas.
Genau. Ja, das wäre ja in der Politik auch so, dass man sagt, das ist ja auch der Ausweis der Demokratie, man kann nachbessern, man kann sich selbst korrigieren und so weiter, das ist ja alles im Grunde ein großes Privileg. Mhm. Nur man muss sich, wer dann eben dieser Starrsinn zu sagen, na, ich habe das schon alles genauso wie es war, soll es bitte auch bleiben und ich höre auch nicht auf kritische Stimmen, weil die wollen mir ja nur am Zeug flicken, dann kann man sich natürlich nicht verbessern, nicht verändern, auch nicht nur sich selber nicht, sondern auch möglicherweise das Gesetz oder das Projekt oder so. Deswegen finde ich diese Idee von der Startup-Szene, die natürlich nicht eins zu eins auf die Politik zu übertragen ist, aber von der Grundidee einfach zu sagen, wer was Neues wagt, muss bereit sein, auch im laufenden Prozess nachzujustieren. Das wäre schon ein Riesenfortschritt für die Politik.
Das ist für mich so ein bisschen der zweite Schwerpunkt, Konsequenzen ziehen. Also du hast einmal den Selbstreflexionsprozess, der begrenzt ist. Dann hättest du das Thema, wie kommt eigentlich echtes Lernen zustande? Und da hast du in der Startup-Szene ja im Grunde den Fehler als den Motor der Entwicklung.
Genau.
Also ja. Ne, das ist der Fehler an sich ist ja völlig anders positioniert als ein Fehler in der Politik.
Ja, also das ist ja Fehler als Voraussetzung für Erfolg.
Ja.
Und das ist ja ganz interessant, also bei diesen Fuck-Up-Nights, die es ja in der Startup-Szene schon viel länger gibt, das ist natürlich auch eine Inszenierung, ist ja klar, ja, dass man erzählt, irgendwie, wie schrecklich man gescheitert ist und dann am Ende als strahlender Sieger dazustehen. Und, aber auch da bin ich wieder dabei, es hat was wahnsinnig Deutsches, dass das Scheitern so stigmatisiert ist. Ja, ich bin gescheitert, ich habe ein Studium abgebrochen, ich bin irgendwie so, sind alles so unbeendete Projekte sind
existenzialistisches.
So, ja, du wirst dein Leben nicht mehr irgendwie, wenn du das jetzt nicht zu Ende so durchbeißen und so weiter. Ja,
das alles, kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja, so. Ja, also ich bin auch ein bisschen, ich ertappe mich dann selber immer dabei, dass ich denke, ah ja, wieso hat er das denn nicht fertig gemacht und so. Aber es ist eigentlich falsch. Also und das finde ich zum Beispiel in Amerika ganz anders, wo jeder dann irgendwie so sein Big Failure hier und sein Big Failure da. Wie gesagt, das lässt sich immer alles leichter erzählen, wenn man am Ende
gut rausgekommen ist am Ende.
Ja, genau. Also jemand, der halt am Ende leider auch wirklich beim Failure geblieben ist, ist irgendwie schwierig. Aber dass man überhaupt so, das weiß ich noch, dass damals mal ein amerikanischer Freund meines Vaters irgendwie sagte, ja, wenn dein Studium halt, wenn du es halt blöd findest, dann mach was anderes. Ist ja keine verlorene Zeit. Es gibt keine verlorene Zeit, sondern man lernt immer was. Ja. So, ich habe mein Studium dann zwar nicht abgebrochen, aber ich habe auch damals gedacht, ja, nee, irgendwie, ich bin da schon auch irgendwie sehr deutsch aufgewachsen und so weiter, muss ich auch zugeben. Aber jetzt denke ich so, ja, man muss es vielleicht auch wirklich anders sehen. Es gibt keine verlorene Zeit. Es ist einfach Quatsch. Mhm. Wenn was nicht passt, muss man es ändern. So dieses Durchziehen, ja, hat einen gewissen Sinn, aber auf gar keinen Fall um jeden Preis. So ein Scheitern kann auch, das kennt man ja aus, also ich auch aus dem Privatleben, man hat irgendwelche gescheiterten Beziehungen, man hat irgendwelche anderen gescheiterten Projekte und sagt so, ja, war echt blöd, aber ich habe auch echt viel daraus gelernt.
Ja, aber das sozusagen wirklich als Erfahrung zu nutzen. Aber wir haben irgendwie so Scheren im Kopf, die sind uns so anerzogen worden und die hinterfragt man eigentlich zu selten. Ne? Das ist so. Also als du gesagt hast, Fehler als Voraussetzung für Erfolg, ich muss natürlich da sofort nochmal auf meinen Liebling Jürgen Klopp kommen. Das weißt du nicht, dass das okay, mein also Liebling ist.
Unbekennender Fan.
Ich bin totaler Fan.
Geworden.
Ein Konvertit. Ja, ja, ja. Geworden. Weil er das so toll ausgedrückt hat. Er hat gesagt, eine Niederlage ist keine Katastrophe. Sie ist nur eine Katastrophe, wenn ich nicht aus ihr lerne. Die Niederlage nutze ich als Information, um im nächsten Spiel besser zu werden. Im Denken eines unendlichen Spiels.
Sozusagen, ja.
Ne? Im Grunde liegt es ja an uns, wie wir Fehler framen. Also wie wir uns eigentlich zu Fehlern verhalten, das ist für mich so der zweite Punkt und der geht eigentlich wunderbar auf den dritten Punkt über, denn wir müssen ja eigentlich bei uns selbst anfangen, ne? So ein bisschen ein anderes Selbstverständnis zu entwickeln, also Routinen oder Denkroutinen auch zu verändern, so wie wir es gerade schon so ein bisschen anskizziert haben. Das bezieht sich auf Fehler, aber das bezieht sich ja zum Beispiel auch auf den Mut zum Streit oder zu Konflikt, wo alle immer sagen, oh, jetzt streiten die wieder und wie furchtbar. Ja. Dabei ist das was Positives, das kennen wir aus Unternehmen, ohne Streit ist null Entwicklung. Also
genau. Ja, Meinungsverschiedenheiten positiv zu sehen.
Genau.
Es gibt natürlich auch den destruktiven Streit, auch den sehen wir in der Politik, ja, wo es dann ums Recht haben und Durchsetzen geht und so. Aber an sich zu sagen, unterschiedliche Meinungen kommen zusammen und manchmal kann man auch damit leben. Ja, wenn entschieden werden muss, dann muss halt einer irgendwie, kann sich da nicht durchsetzen, das ist klar. Aber dass man eine Reihe von Sichtweisen auf dem Tisch liegen hat, dass man Argumente austauscht, dass verschiedene Perspektiven zusammenkommen, ist ein totaler Schatz. Ja, man muss halt nur damit umgehen können. Und das, ich finde auch, dass auch in anderen Bereichen, wenn alle einer Meinung sind, dann ist es ja nicht nur langweilig und traurig, sondern es führt auch nirgends. Deswegen finde ich auch, man, das ist ja auch dieses ganze Blasenthema, man muss vielleicht auch mal irgendwo anders hingehen, wo Leute anders denken. Schon, weil es die eigenen Argumente schärft. Ja, man muss ja nicht unbedingt sofort deren Meinung annehmen. Aber also ich finde auch, der Streit ist in unserer Gesellschaft zu Unrecht so negativ konnotiert.
Olaf Scholz könnte ja eigentlich eine Veränderung des Denkens nach vorne bringen. Aber er ist ja auch im Reflex, nein, es gibt keinen Streit, alles ist gut.
Ja, und ich habe immer schon alles vorher gewusst eigentlich.
Ja, genau. Ne? Also er ist ja wirklich, das ist so schade, wirklich, das ist auch der Gegenentwurf zu jemandem, der Fehlerkultur praktiziert. Er hat immer alles besser gewusst, aber er hat immer alles schon gewusst. Und es gibt überhaupt gar keine Notwendigkeit, irgendetwas zu korrigieren. Alles, was er macht, stellt sich auch hinterher noch als absolut richtig dar. Also das ist leider wirklich kein Role Model.
Ja, wenn wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, wir haben gesagt, Politik und Unternehmensführung sind schon vergleichbar, aber bei Unternehmen ist deutlich mehr Hoffnung. Also zumindest ist das unsere Erfahrung, weil du ja auch gesagt hast, durch die extreme Öffentlichkeit und diese Transparenz, die immer in der Politik gefordert ist und die schnelle gesellschaftliche und mediale Reaktion, ist die Chance auf eine echte Fehlerkultur in der Politik nicht so groß, oder?
Ja, ich würde jetzt nicht ganz so negativ enden wollen. Ich würde sagen, die Strukturbedingungen sind wirklich schlecht. Es ist wirklich schwierig, aber ich glaube, es gibt auch eine gesellschaftliche Erwartung, dass sich da was ändert. Ich glaube, dass wenn Politik Vertrauen erhalten und oder zurückgewinnen will, dass sich auch Politikerinnen und Politiker verändern müssen. Ja, nicht diese Unnahbarkeit, diesen Perfektionismus, dieses ja auch fast unmenschlich Unfehlbare zu praktizieren, sondern ein bisschen durchlässiger zu werden, Kritik auch ankommen zu lassen. Ich glaube, das ist sehr stark, diese gesellschaftliche Veränderung, dieser Wunsch. Und irgendwie soll ja Politik auch immer noch ein Arbeitsfeld sein, in dem auch jüngere Leute gerne arbeiten, die das sich teilweise angucken und sagen, nein, danke, darauf habe ich wirklich keine Lust, auf diese Machtkämpfe. Also ich würde sagen, da verändert sich was. Ich sehe jetzt schon einen gewissen Unterschied unter den Generationen. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig für die Zukunft dieses Landes, um es mal so groß zu machen, aber auch insbesondere für die Glaubwürdigkeit von Politik. Und deswegen ist es vielleicht jetzt eine Hoffnung eher als eine Feststellung, aber ich sehe vorsichtige Ansätze von Veränderung und hoffe, dass sie sich einfach noch verstärken.
Das hoffen wir mit dir, liebe Helene.
Ein besseres Schlusswort kann man fast nicht finden. Du bist es ja uns fast schuldig, mit deinem Fokus aufs Positive on a happy note zu enden.
On a happy note. Jetzt müssen wir nur noch einen Song einspielen.
Also ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Lena.
Danke euch beiden.
Es hat Spaß gemacht, mit dir einen Austausch zu üben.
Ja, vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Alles Gute für euch.
Bis dahin. Tschüss.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Fehlerkultur oder Nicht-Fehlerkultur in Politik und Unternehmen. Dieses Thema durften wir gemeinsam mit Helene Bubrowski ausloten, einen Deep Dive machen. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, in diese Gedanken weiter einzutauchen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Fragen. Und wie immer mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts.
Und gerne erinnern wir nochmals an unser Leadership-Programm Souverän, das Ende April in die nächste Kohorte startet. Dort geht es darum, Ihren inneren Kompass zu definieren, sich bewusster selbst zu führen und vielleicht auch die eigenen unproduktiven Routinen nachhaltig zum Positiven zu verändern. Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, einer der 12 Plätze ist jetzt wieder frei geworden, also es gibt eine gute Chance für Sie. Melden Sie sich doch, wenn Sie Interesse haben. Infos und die Broschüre finden Sie auf unserer Website. Den Link und die E-Mail-Adressen finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts.
Wir sind bald wieder bei Ihnen und wir freuen uns schon auf Sie.
Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Freude am Führen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.